Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
Ein Podcast für eine Gesellschaft der Vielen.
In unserer heutigen Folge sprechen wir über den antisemitischen Doppelmord an Shlomo Levin und Frieda Pöschke 1980 in Erlangen. Wir, das sind Fabian Filchow, der in Düsseldorf forscht und lehrt zu Neonazismus und Rechtsextremismus.
Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Tanja Thomas. Sie forscht und lehrt an der Universität Tübingen und dies aus feministischer Perspektive zu Themen wie Medien, Migration, soziale Ungleichheit und Protest. Bevor wir unsere Gäste vorstellen, wählen wir heute einen etwas ungewöhnlichen Einstieg. Wir hören Ausschnitte aus einer Rede, die Shlomo Levin 1978 zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in Erlangen gehalten hat.
Es drängt mich jedoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der Sicht des Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit einige Bemerkungen zu machen über den Sinn des heutigen Themas, das heißt des Teilthemas Zwiesprache heute. Der Sinn dieser beiden Worte Zwiesprache heute ist ein Auftrag an uns, den wir nicht ernst genug nehmen können. Wir haben es fast verlernt, miteinander zu reden. Wir haben fast verlernt, auf unseren Nachbarn zu schauen oder sich gar mit ihm zu beschäftigen. Wir isolieren nicht nur unsere Mitmenschen, wir isolieren zum Teil uns auch selbst. Zwiesprache heute ist eine Aufforderung an uns, den unerlässlichen Versuch zu machen, eine gemeinsame Sprache zu finden, die wir alle verstehen können. Es darf nicht nur die Sprache der Vergangenheit oder die der allzu fantasievollen Zukunft sein. Es muss die Sprache der Gegenwart gefunden werden, die uns in die Lage versetzt, verständlich miteinander zu reden, verständlich miteinander umzugehen. Es muss die Sprache des Herzens sein und nicht nur die der Macht, des Eigennutzes, des Vorurteils oder des Unversöhnlichen.
Shlomo Levin und Frieda Pöschke wurden 1980 in ihrem Wohnhaus von einem Rechtsterroristen ermordet. Darüber und wie daran erinnert wird, wollen wir heute sprechen. Und zwar mit Anna. Du bist Mitglied der Initiative Kritisches Gedenken in Erlangen. Wie sich die Initiative vor Ort einbringt und engagiert, davon willst du uns heute mehr erzählen. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und auch als Teil der Initiative heute hier sprechen zu können und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Und wir haben Ufa Jensen dazu gebeten. Du bist stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin. Und dein Buch mit dem Titel Ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik, ist bei Suhrkamp erschienen. Schön, dass auch du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, lasst uns hineinhören in eine kurze Zusammenfassung dessen, was 1980 in Erlangen passiert ist. Dieser Einspieler wurde im Sommer 2021 von Studierenden der Hochschulen Düsseldorf und Tübingen produziert.
Als ich das erste Mal davon hörte, konnte ich das kaum glauben, dass mir das bislang nicht richtig bekannt war.
Bei allen noch immer offenen Fragen kann eigentlich kein begründeter Zweifel mehr daran geäußert werden, dass es sich bei dem Attentat halt um einen antisemitischen rechten Mord gehandelt hat.
Diese Form von gezielter rechtsextremer Tötung, die ist, also selbst wenn man von einer Kontinuität rechter Gewalt ausgeht, außergewöhnlich.
Das Attentat geschah am 19. Dezember 1980. Der Neonazi Uwe Behrendt erschießt den jüdischen Verleger und Rabbiner Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke in ihrem Wohnhaus in Erlangen. Es ist der traurige Höhepunkt eines Nachkriegsdeutschlands, das den erneut aufkommenden Antisemitismus nicht sehen wollte. 40 Jahre nach der Tat ist es still geworden um zwei Menschen, die sich für die christlich-jüdische Verständigung eingesetzt haben. Wer waren Shlomo Levin und Frieda Pöschke und warum wurden sie gezielt Opfer eines Attentats? Frieda Pöschke war im christlich-jüdischen Dialog engagiert. Sie nutzte ihre gesellschaftliche Stellung als Witwe des Oberbürgermeisters für das gemeinsame Anliegen. Shlomo Levin galt als Repräsentant der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Raum Nürnberg-Erlangen. Für seine Verdienste um die deutsch-jüdische Verständigung erhielt er 1976 das Bundesverdienstkreuz. Sebastian Wehrhahn, Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, hat sich intensiv mit der Biografie Levins beschäftigt. Er beschreibt ihn als
allgemeinpolitisch engagiert. Beispielsweise war er Redner bei einer antifaschistischen Kundgebung 1977 gegen ein Holocaust-Leugner-Treffen in Nürnberg. Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil er schon damals sozusagen auf das Radar von Karl-Heinz Hoffmann gekommen ist durch diese öffentliche Tätigkeit.
Karl-Heinz Hoffmann ist schon damals Neonazi und Gründer der paramilitärischen Wehrsportgruppe Hoffmann, kurz WSG. Ihr gehörte auch der Täter Uwe Behrendt an. Die Wehrsportgruppe hatte das Ziel, ein völkisches Deutschland aufzubauen. 1977 planten politische Freunde Hoffmanns in Nürnberg einen Auschwitz-Kongress. Mit dabei waren Redner aus der Szene der Holocaust-Leugner, gegen die sich Shlomo Levin im Rahmen einer Kundgebung aussprach. Während Uwe Behrendt sich ins Ausland abgesetzt hatte, wurde Karl-Heinz Hoffmann später im Strafprozess wegen mutmaßlicher Mittäterschaft an dem Doppelmord angeklagt und freigesprochen.
Als alleiniger Täter gilt Uwe Behrendt, der niemals befragt, niemals vor Gericht gestellt wurde und der sich im Libanon das Leben genommen hat. Ende der Geschichte.
Die Grundlage für dieses Urteil ist die Aussage Hoffmanns selbst. Das Gericht hat sich damit der Darstellung des bekennenden Neonazis angeschlossen, anstatt entscheidende Widersprüche herauszuarbeiten. Dass Shlomo Levin und Frieda Pöschke unschuldige Opfer eines rechten antisemitischen Mordanschlags geworden sind, wurde im Gericht unzureichend bis gar nicht erkannt.
Die Version, wie diese Geschichte gelaufen ist, nämlich die Morde sind das Werk eines Einzeltäters, ist einfach unbefriedigend und auch völlig unglaubwürdig. Und je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr Details ich über den Mord, über die Morde und über die Umstände der Morde herausgefunden habe, umso unbefriedigender ist diese Antwort und umso größer ist sozusagen mein Verlangen, dass diese Antwort nicht in die Geschichtsbücher eingeht als das Ende dieses Falles.
Wir haben ja mit euch beiden Gäste, die sich beide aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Mitteln darum bemühen, dass das eben so nicht in die Geschichte eingeht. Und wir wollen damit beginnen, vielleicht nochmal zu fragen, wie seid ihr dazu gekommen? Was hat euch dabei bewegt? Anna, vielleicht möchtest du beginnen.
Also eine Auseinandersetzung mit dem Doppelmord in Erlangen gibt es eigentlich so, dass uns so erst bekannt quasi nach dem NSU und ich glaube der NSU oder beziehungsweise die Selbstenttarnung des NSUs hat für uns eine große Rolle gespielt, um quasi auch bei uns in der Stadt nach, naja, spurenrechten Terrors zu suchen, die wir natürlich sehr schnell gefunden haben. Und dementsprechend gibt es seit 2012 Gedenkveranstaltungen, die an Levin und Pöschke erinnern. Und seit 2019 gibt es dann quasi auch eine Initiative, und zwar unsere Initiative Kritisches Gedenken Erlangen, die sich nur mit diesem Fall beschäftigt und es sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, quasi diesem Fall, also dem Vergessen zu entreißen und quasi auch in der Stadtgesellschaft zu etablieren wieder.
Kannst du vielleicht sagen, wie die Resonanz darauf war? Also als ihr begonnen habt, daran zu arbeiten, vielleicht das erste Mal öffentlich auch dazu gesprochen habt?
Ich würde sagen, dass sich die negative Resonanz ziemlich in Grenzen gehalten hat. Vor allem die Stadt war von Anfang an relativ offen unserem Vorhaben oder sehr viel Offenheit unserem Vorhaben entgegengebracht. Aber natürlich haben wir vor allem auf den öffentlichen Veranstaltungen schon auch immer wieder mit negativen und teilweise auch antisemitischen Zwischenfällen oder wurden wir damit konfrontiert. Aber im Großen und Ganzen, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Städten in Deutschland, wurden uns tatsächlich sehr wenig deine in den Weg gelegt in unserer Auseinandersetzung mit dem Fall.
Uwe, was hat dich veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Jetzt ja auch, wenn man so will, 40 Jahre danach.
Also bei mir ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Im Nachgang vom NSU ist natürlich auch die Forschung, also natürlich gab es vorher schon Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber es gab eben doch relativ wenig Experten zum Rechtsterrorismus davor und die das war auch ein bisschen, ja, einfach unterbeachtet. Und ich habe mich dann in der Zeit auch stärker damit überhaupt auseinandergesetzt, auch was so vielleicht Vorgeschichten davon sein konnten. Und ich bin dann relativ, also so 2014, 15, auf diesen Fall näher gestoßen. Ich muss auch gestehen, dass ich kaum was davon wusste vorher und dann angefangen habe, danach zu suchen. Und ich hatte auch immer wieder das Erlebnis, dass selbst Experten zur rechten Gewalt oder zum Antisemitismus vor allem diesen Fall wirklich kaum kaum wahrgenommen haben oder kaum in Erinnerung hatten. Und das hat mich eigentlich vor allem motiviert. Die Frage, warum ist das so unbekannt? Und das Rätsel darüber ist eigentlich nur noch größer geworden seitdem.
Jetzt haben wir in dem Einspieler gehört, dass Sebastian Wehrhahn diese Aufarbeitung vor Gericht, was ja sozusagen relativ dicht an der Tat jedenfalls gewesen ist, unbefriedigend gewesen ist. Und im Zuge einer Buchrecherche taucht man ja auch intensiv ein in das, was es in den Archiven gibt, was möglicherweise auch Zeitzeugen noch zu berichten haben. Ist das eine Bewertung, die du teilen würdest?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite hat meine Suche dazu geführt, dass ich immer mehr den Kopf über das Urteil geschüttelt habe in gewisser Hinsicht, aber das hat sich auch differenziert. Einmal das durchaus komplizierte juristische Problem, diese Tat zu bewerten, da spielen eine Menge Sachen eine Rolle, weil ja der eigentliche Täter, Behrendt, nicht mehr angeklagt werden konnte, sondern eben Hoffmann, der zwar der Chef von der Wehrsportgruppe und damit auch von Behrendt war, aber die Frage war eben, wie ist er involviert? Und das war schwer zu klären. Juristisch auch durchaus ein echtes Problem. Gleichzeitig passt dieser Prozess in die gesamte Zeit, in der man einfach auch kein Gespür dafür hatte, und eigentlich, ja, dass Antisemitismus auch eine Motivation für eine solche rechte Gewalt sein kann und auch keine Gespür dafür hatte, dass das sozusagen wirklich eine ernstzunehmende ideologische Grundlage auch ist. Bei linken Terrorismus hat man die immer angenommen in der Zeit, glaubte das einfach auch fest. Die 70er Jahre waren ja das Jahrzehnt des Linksterrorismus, aber beim rechten Terrorismus hat man das eben, den hat man fast gar nicht als solchen gesehen, sondern man hat einfach gesagt, das sind so Einzelfälle und das sind so fast so Skinheads-Schlägereien oder so. Man hat das so ein bisschen verniedlicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass man Antisemitismus selber und Rassismus nicht ernst genommen hat als solches.
Aber es bleibt doch erstaunlich, dass zum Beispiel die Tatsache, dass an dem Tatort die Brille der Lebensgefährtin von Hoffmann gefunden wurde, ja sozusagen die ganzen Ermittlungen doch sehr stark in eine andere Richtung ausgerichtet waren.
Also das hat teilweise mit Zeugenaussagen vor Ort direkt nach der Tat zu tun. Teilweise ist das aber auch wirklich völlig unerklärlich. Also diese Brillengeschichte ist eigentlich, verstehe ich bis heute nicht. Auf der Brille war eine Aufschrift, Firma Schubert, kann ich jetzt sagen, die gibt es nicht mehr, in Heroldsberg. Man hat sehr schnell herausgefunden, dass diese Brillenfirma noch existierte. Man hat dann unglaublich viel Aufwand betrieben, um alle Brillen dieser Bauart, die Käufer zu finden. Dabei hätte man einfach nur sozusagen Adressabgleich machen müssen, denn der unmittelbare Nachbar dieser Firma war Hoffmann mit der Wehrsportgruppe. Der hatte über Jahre da gelebt und es ist über Monate, wirklich, also mindestens fast 3-4 Monate, keinem Ermittler aufgefallen, dass das in unmittelbarer Nachbarschaft war. Und so gibt es, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber die Ermittlungen sind durchzogen von solchen Merkwürdigkeiten, die einfach nur zu erklären sind, dass man rechte Gewalt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Von den Ermittlern, aber auch von der Presse und auch natürlich von der Bevölkerung in vieler Hinsicht.
Gab es in dem Prozess eine Nebenklage eigentlich?
Nee, gab es nicht. Nee. Soweit ich weiß nicht.
Also ich glaube tatsächlich schon, dass es eine gab. Oder zumindest habe ich gerade im Kopf, dass die Ex-Frau von Levin tatsächlich in der Nebenklage saß. Oder wir haben mal versucht, quasi diese also den Anwalt zu finden, aber haben es nicht geschafft.
Okay. Findet in der Urteilsbegründung, die ich vor allem durchgearbeitet habe, so gut wie keine Berücksichtigung. Also überhaupt ist die Opferperspektive gar nicht da.
Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Wir haben gehört, dass es auch im Einspieler schon, dass es bis hin zur Täter-Opfer-Umkehr kam. Etwas, was wir aus jüngeren Fällen rechter Gewalt ja auch kennen. Mich würde nochmal interessieren, ob es da irgendwie Widerspruch gab. Ich weiß, die Initiative hat sich die Berichterstattung angeschaut, auch vielleicht die öffentlichen Reaktionen in der Stadt jetzt in den 80ern. Gab es irgendwo Widerspruch?
Ich glaube, diese Frage ist vielleicht so ein bisschen zweigeteilt, weil einerseits gibt es natürlich sehr kritische Stimmen aus jüdischer Perspektive, aber wenn man die Reaktion aus einer Mehrheitsgesellschaft betrachtet, sieht das schon wieder ganz anders aus, weil es da relativ wenig gibt und wir quasi mit relativ wenig arbeiten können. Und das ist auch der Grund, warum wir uns quasi tiefergehend mit der Berichterstattung beschäftigt haben. Das heißt in unserem Fall, dass wir quasi von Tatzeitpunkt bis in die 2000er Jahre alle Zeitungsartikel, die zum Beispiel in den Nürnberger Nachrichten erschienen sind, also im lokalen Blatt, gesammelt nach dem Schlagwort Shlomo Levin und quasi analysiert haben. Es war ziemlich erschütternd, weil vor allem die Tage direkt im Nachgang ein sehr diffamierender Umgang vor allem mit Levin stattgefunden hat. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, am Tag danach, also am 20.12., war der Titel Ex-Adjutant Moshe Dayans hingerichtet. Also da war weder der Name des Opfers, noch konnte man irgendwie eine Solidarisierung oder ein Mitleid in dieser Berichterstattung erkennen. Und so setzte sich das dann auch durch und es gab halt irgendwie sehr viele Gerüchte, sehr viele Falschanschuldigungen, auch Falschmeldungen, was uns irgendwie sehr erschüttert hat, weil man müsste ja denken, dass wenn jemand ermordet wird, zumindest ein sensibler Umgang stattfindet, was irgendwie gar nicht so war. Und es hat sich auch nicht nur quasi um die Person Shlomo Levin gedreht, sondern auch die Familie wurde teilweise mit reingezogen, dass die zur Aufklärung nicht beitragen, was ja dann auch zu vergleichen mit dem NSU ist, da auch den Hinterbliebenen quasi entweder halt als schweigende Mitwisser oder tatsächlich schweigende Mittäter irgendwie das unterstellt wird. Dementsprechend war die Berichterstattung für uns so ein bisschen ausschlaggebend, auch nochmal uns mit einer Reaktion aus der Mehrheitsgesellschaft zu beschäftigen. Und das Einzige, was wir tatsächlich gefunden haben, waren verschiedene Drohbriefe, die im Erlanger Stadtarchiv archiviert sind, wo man dann auch direkt merkt, dass quasi diese Drohbriefe teilweise sich auch bezogen auf die Berichterstattung der Nürnberger Nachrichten. Also dass es zwar also zwischen diesen zwei Sachen einen Zusammenhang gab. Und die andere Frage ist, natürlich gibt es kritische Reaktionen aus der jüdischen Bevölkerung. Arno Hamburger hat zum Beispiel auch ein Interview mit den Nürnberger Nachrichten geführt, wo er quasi anspricht, dass er und andere Personen aus der jüdischen Gemeinde vermehrt nach dem Morddrohungen bekommen haben und dass er und andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde nicht mehr ohne Waffe schlafen, also wo so ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis und ganz großes Entsetzen zu bemerken ist. Und vielleicht würde ich diese Frage schließen mit einem kurzen Zitat. Und zwar ist es von Ari Frankenthal, das ist der Cousin von Levin. Und er hat bei der Aussegnung in Fürth eine Trauerrede gehalten. Und ich finde, dass dieses Zitat ganz schön krass zeigt, wie verschieden quasi dieser Mord in der Gesellschaft wahrgenommen wurde. Ich zitiere jetzt: Die Motive dieser mörderischen Hand sind noch unbekannt oder war es ein gemietetes Schwert. Eins aber steht fest, dass diese Hand nicht ruht, sondern sogar nach dem schrecklichen körperlichen Tod auch seine geistige Ermordung durch die negative Darstellung seiner Person in der Presse herbeiführen will und dadurch das Blut seiner Kinder vergossen wird. Ein Mensch, der so viele Jahre im Interesse der jüdischen Gemeinschaft stand, verdiente nicht ein gutes Wort.
Vielen Dank für dieses Zitat. Ufa, was hast du da vielleicht auch ergänzend vielleicht noch gesehen?
Ja, also auf jeden Fall ist das dem generellen, also der Tenor sehe ich, habe ich bei meinen Recherchen genauso gesehen. Es ist auch, man kann, spürt auch, dass die in einer Weise die Ermittler zum Teil diese Sichtweise teilen und sie auch aufgreifen und aber auch verstärken. Also es gab immer wieder natürlich dann Pressekonferenzen der Ermittler, der Staatsanwaltschaft über den Ermittlungsstand, und man hat dort in einer mir nicht ganz erklärlichen Weise immer wieder darauf hingewiesen, dass man eigentlich so absurde Details wie das Geburtsjahr von Levin gerade versucht zu recherchieren, weil es da über zwei verschiedene Angaben gab. Und also man suggerierte auch der Öffentlichkeit, da ist was faul mit diesem Menschen. Das führte dann sogar dazu, dass das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, von einem zweifelhaften Charakter, glaube ich, ist das Zitat, sprach, weil die natürlich irgendwie wissen wollten, ob das jetzt Terrorismus war. Und es ist ja so, wenn man viele Morde, für die man jetzt erstmal keinen offensichtlichen Täter hat, und es war auch offensichtlich, dass es kein Raubmord war, weil vor Ort alles vorhanden war, es war nichts gestohlen worden. Also man tappte wirklich im Dunkeln, ja. Und wenn das der Fall ist, dann ist es Ermittlungspraxis zu gucken im Umfeld des Opfers, ob es irgendwelche Gründe, irgendwelche Motive für eine solche Tat gibt. Das verstehe ich. Das ist auch sicher oft nötig. Aber das macht man natürlich mit der entsprechenden Diskretion. Und hier wurde das aber sozusagen relativ schnell oder eigentlich unmittelbar in die Öffentlichkeit gezogen. Und gleichzeitig eben auch, also bei der erwähnten Aussegnung, liefen die Ermittler rum, um alle abzuchecken, die dort vielleicht mit unter den Trauergästen waren. Und vielleicht, um nochmal eine, ja, wie soll ich sagen, eine positive Sache zu vermelden aus den Traueranzeigen, die ich gesehen habe. Es gab durchaus in der Mehrheitsgesellschaft einzelne Familien, die sehr oft bei Schlomo Levin und Frieda Pöschke zu Hause waren. Und das war die hatten ein offenes Haus, die hatten so eine Art Jour fix in der Woche, um christlich-jüdische Themen zu besprechen. Und da waren eben auch viele christliche Familien eingeladen. Und die haben dann auch Traueranzeigen zum Teil geschaltet und auch ihn öffentlich verteidigt. Aber das war natürlich wirklich eine Minderheitenmeinung in der Stadt und leider auch etwas, was dann überhaupt nicht durchdrang, sondern selbst als man dann herausfand, dass es doch rechte Täter gewesen sind, nach Monaten, also das passiert, der Mord war am 19. Dezember, das passiert dann März, April, so allmählich, Mai, Juni noch. Als das so langsam klar wird, lässt sich diese eingefahrene Sichtweise auf die Tat in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr verändern.
Gilt das auch für die Langfristperspektive? Also wenn man jetzt sozusagen die 4 Jahrzehnte nimmt, ist dann vielleicht in den letzten 2 Jahrzehnten irgendeine Art von Rehabilitierung zu beobachten? Kann es die überhaupt angemessen geben nach einer doch sehr intensiven Phase der Täter-Opfer-Umkehr?
Also bis zu einem gewissen Grad halte ich das immer noch für nötig. Und es war auch ein wichtiger Grund, das Buch zu schreiben. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Grund für die Initiative und für andere Bemühungen. Ich glaube, dass sich die Perspektive in der Tat nach der Aufdeckung oder nach der Selbstenttarnung des NSU geändert hat. Davor gab es schon einzelne Sachen, aber es ist doch ziemlich vergessen gewesen, muss man ehrlich sagen. Und taucht auch in der Standardliteratur, selbst zu rechter Gewalt, wenn überhaupt nur in Fußnoten auf oder so in Nebenbemerkungen. Und war weitgehend vergessen. Und deswegen natürlich ist dann auch sozusagen das, was langfristig sich durchgesetzt hat, diese negative Sichtweise, da war irgendwas faul. Und gegen die ist eigentlich nie so richtig angegangen worden. Und man muss sagen, seitdem dann aber doch, also der bayerische Innenminister zum Beispiel, Herr Herrmann, den ich vor allem nur erwähnen will, weil er selber als Kind Gast in dem Haus von Levin und Pöschke war. Seine Eltern waren befreundet mit dem. Und der hat dann auch immer wieder deswegen bei diesen Veranstaltungen, die es jetzt in den letzten Jahren gibt, gesprochen, weil er sich selber daran erinnert, dass es eben ein offenes Haus war. Aber das ist alles erst in den letzten, meinem Eindruck nach, in den letzten ja, 10, 15 Jahren vielleicht bekannter geworden.
Ich würde gerne einen Moment noch in den 80ern bleiben, weil mich interessieren würde, das sind ja solche rechten Terrorakte sind ja Botschaftsverbrechen. Also die richten sich, und wir haben es gerade schon gehört, dass eben Mitglieder der jüdischen Gemeinde dann höchst alarmiert waren, in Sorge waren. Wie würdest du das aus deiner Recherche einschätzen? Was hat das sozusagen für eine Botschaft transportiert?
Also die Frage der Botschaft ist ja für rechten Terrorismus eine ganz komplexe, aber auch eine unterbelichtete in gewisser Hinsicht. Bei linken Terroristen ist fast immer ein Bekennerschreiben da. Und das prägt die Sicht von vielen Ermittlern auf das, was Terrorismus ist. Weil man davon ausgeht, dass Terrorismus ein Akt ist, um eben öffentlich Terror zu kreieren. Und schon beim Oktoberfestanschlag, das ist ja vorher passiert, auch mit Verbindung zur WSG zumindest, zur Wehrsportgruppe Hoffmann, war das ja auch ein Akt, der keine Kommunikation nach sich trug, so scheinbar. Und bei diesem Akt ist es in gewisser Hinsicht auch so. Es gibt kein Bekennerschreiben, es war eben erstmal völlig unklar. Aber rechter Terror kommuniziert durchaus, und zwar zu bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, nämlich den Betroffenen. Und ich glaube, dass das auch selbst in der Terrorismusforschung bis heute eigentlich immer noch ein unterbelichteter Aspekt ist, dass man immer noch denkt, ja, das ist eigentlich so eine Art ineffektiver Terrorismus, weil er irgendwie seine ideologische Botschaft gar nicht rüberkriegt. Das kriegt er schon. Und zwar in der massiven Verunsicherung der jüdischen Bürger in diesem Fall. Zeitgleich im gleichen Jahr sind ja auch zwei vietnamesische Flüchtlinge in Hamburg bei einem Bombenanschlag, Brandanschlag ums Leben gekommen, genau. Und da findet auch eine Kommunikation statt. Nur die ist eben für die Ermittler oder für die allgemeine Bevölkerung lange Zeit überhaupt nicht sichtbar gewesen.
Vor Ort offensichtlich, das haben wir gerade von dir schon gehört, Anna, durchaus. Wie war da die Situation? Die jüdische Gemeinde hat dann eine ganze Phase, ich glaube fast 10 Jahre gebraucht, um sich zu entscheiden und die Ressourcen zu haben, um sich wieder öffentlich zu zeigen und auch ja einen Raum in der Stadt zu bekommen. Habt ihr mit der jüdischen Gemeinde Erlangen sprechen können?
Ja, vielleicht nochmal zum historischen Kontext. Also es gab zu dem Zeitpunkt keine jüdische oder israelitische Gemeinde in Erlangen, in Nürnberg jedoch schon, aber Shlomo Levin war quasi schon länger im Prozess, auch in Erlangen eine israelitische Kultusgemeinde zu etablieren. Da kam der Mord tatsächlich dazwischen. Es gab ein paar Tage später einen vereinbarten Notartermin, also um nochmal quasi zu zeigen, dass dieser Mordanschlag auch dafür verantwortlich war, dass quasi über 10 Jahre in Erlangen keine jüdische Gemeinde oder israelitische Kultusgemeinde existierte. Genau, die hat sich dann ziemlich genau 10 Jahre später in Erlangen gegründet. Wir sind sehr froh, sagen zu können, dass wir in den letzten Jahren in Kontakt mit der Gemeinde treten konnten und auch immer wieder zusammen Kundgebungen und andere Sachen organisieren als Initiative. Und es ist uns sehr wichtig, vor allem auch die Sichtweisen der Betroffenen zu integrieren in unsere Arbeit, was bei einem Mord, der 40 Jahre zurückliegt, zumindest bei den direkt Hinterbliebenen oder direkt Betroffenen auch für uns sehr schwer ist und wir tatsächlich sehr wenig Kontakt haben und aber trotzdem quasi die Zusammenarbeit der israelitischen Kultusgemeinde in Erlangen für uns als Initiative sehr wichtig ist.
Von anderen antisemitischen Anschlägen wissen wir, dass die sehr stark zur Verunsicherung der jüdischen Gemeinden beigetragen hat. Meinetwegen in Frankreich, wo dann die Diskussion ist, okay, wird jetzt sozusagen ist eine Auswanderung nach Israel geben. Hat es ähnliche Reaktionen, Überlegungen damals auch gegeben? Lässt sich das rekonstruieren?
Also meines Wissens nach jetzt, was Auswanderung angeht, nicht direkt. Auch die Gemeinde war natürlich jetzt auch noch einen Moment lang verwirrt, was jetzt wirklich da vorgefallen war, umso größer war dann sicher der Schock. Also die Drohungen waren eindeutig. Insofern war die Gemeinde oder auch der Herr Habenburger, der Gemeindevorsteher, waren die Hinweise in die rechte Richtung schon da. Aber man hat gleichzeitig auch versucht, die Gemeinde zu beruhigen und jetzt nicht sozusagen ja in Panik zu verfallen. Der Zentralrat hat öffentlich gleich am nächsten Tag, glaube ich, gefordert, dass es aufgeklärt werden muss und dass alle Demokraten zusammenstehen müssen. Und ja, es gab auch parallel Debatten darüber, jüdische Institutionen zu schützen. Das war nämlich damals noch nicht so wie heute. Da gab es eine Debatte, die bis ins Bundesinnenministerium hochging. Das wurde aber damals nicht gemacht, weil man auch von jüdischer Seite den Anspruch hatte, dass das der Staat tun muss und also sozusagen aktiv werden muss. Das hat dann sehr viel länger gedauert, auch weil man eben diese Gefahr nicht so richtig gesehen hat. Was es aber gibt zum Beispiel, ist ein Interview von Paul Spiegel, der Jahre später, 2000 bis 2006, glaube ich, oder 2007, Vorsitzender des Zentralrates war und der in einem Fernsehinterview sagt, wie geschockt man damals war und wie geschockt man auch war über die Reaktion. Also, dass das eigentlich, das war der erste Mord nach 45 an Juden in Deutschland und dass das so unterging und eigentlich auch zu gar nichts geführt hat. Das hat auch nachhaltig dann, das merkt man an diesem Interview, gewirkt.
Das führt mich zu einer Frage, ist dieser Doppelmord, also Antisemitismus gab es natürlich auch in der jungen Bundesrepublik, aber ist dieser Doppelmord eigentlich eine Zäsur? Ist das ein Wendepunkt?
Also ich finde auf jeden Fall, also das eine Problem ist im Hinblick auf die Vorgeschichte, weil sozusagen man gerade anfing 1980, sich viel stärker mit der NS-Vergangenheit auch auseinanderzusetzen und auch eine sinnvolle und produktive Form des Erinnerns aufzubauen, aber dabei gleichzeitig auf eine absurde Weise quasi die gegenwärtige Erinnerung an Gewalt, die es in der Gesellschaft gerade gibt, im Prinzip fast ein bisschen aus den Augen verliert. Gleichzeitig, wenn man die lange Perspektive dann nach dem Ereignis sich anguckt, ist es eigentlich oder das ganze Jahr mit diesen, es gab in dem Jahr, glaube ich, 18 Opfer rechter Gewalt, dem Oktoberfest mit den beiden vietnamesischen Flüchtlingen in Hamburg. Diese ganze Gewalt ist eigentlich nie wirklich in den Blick genommen worden, auch politisch nie wirklich ernst genommen worden. Und das hatte natürlich Konsequenzen für das, was danach kam. Also wenn man das nicht aufarbeitet und auch nicht als Problem sieht, dann verwundert es eigentlich nicht, wieso man 10 Jahre lang beim NSU, fast zehn Jahre lang, eigentlich im Nebel gestochert hat, weil man das überhaupt nicht richtig im Blick hatte, dass die Bundesrepublik hier ein Problem hat. Das heißt, diese Zäsur ist sozusagen aus heutiger Perspektive eine, aber sie ist deswegen eine, weil sie es in der Zeit eigentlich gerade nicht war, auf eine bestimmte Weise. Also es war eine, ereignisgeschichtlich, aber man hat es nicht so gesehen und das ist das Drama in gewisser Hinsicht.
Ich würde auch gerne nochmal auf die beiden Personen zurückkommen. Wir haben eben schon ein Stück weit gehört, dass eben auch die politische Aktivität und das öffentliche Auftreten und die Pläne, die Shlomo Levin hatte, natürlich ihn hat auch für Rechtsterroristen sichtbar werden lassen. Und wir wollen aber vielleicht nochmal schauen auf ihn, aber auch auf Frieda Pöschke. Über Frieda Pöschke haben wir so ganz wenig rausfinden können. Vielleicht könnt ihr das doch nochmal ergänzen.
Über Frieda Pöschke wissen wir tatsächlich sehr wenig, was, glaube ich, auch vor allem aus feministischer Perspektive für uns bedeutet, wie können wir diese Lücken füllen. Wir sind noch nicht auf so eine befriedigende Antwort gekommen. Deswegen also viel mehr wie das, was in der Zeitung, in der Berichterstattung, in den Trauerreden steht, kann ich leider auch nicht sagen. Aufgefallen ist uns nur, dass es dann doch irgendwie immer sehr, sie war eine treue Stütze, sie hat ihren Mann unterstützt. Also quasi immer eigentlich so eine zurückgestellte Rolle gespielt hat, was wir, glaube ich, also was wir, wie gesagt, aus feministischer Perspektive erstmal kritisch sehen und deswegen gerade auf der Suche sind, andere Quellen auch zu finden oder mit Freundinnen, Hinterbliebenen von Frieda Pöschke zu reden, um nochmal ein anderes Bild zu zeichnen. Aber viel mehr wie das, was in der Berichterstattung, in den Ermittlungsakten drin sind, können wir leider auch nicht beitragen.
Also es geht mir ähnlich. Sie taucht sehr wenig auf. Sie wird als sehr freundlich und sehr wichtig für dieses offene Haus beschrieben. Also es war wohl wirklich so, dass Menschen dort relativ viel hinkamen und eben über diese Themen sprachen. Und vielleicht nur noch mal das bisschen, was wir wissen, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es eben doch bemerkenswert. Sie ist Frau des Bürgermeisters von Erlangen, Michael Pöschke, der Ende der 50er Jahre, glaube ich, schon gestorben war. Sie lernt dann einige Jahre später Shlomo Levin kennen im Kontext dieser christlich-jüdischen Zusammenarbeit. Und ich glaube, die beiden ja finden auch zueinander über dieses Thema. Shlomo Levin war das sehr wichtig, aber ihr, glaube ich, auch. Und man hat so das Gefühl, dass sie auch sozusagen das Haus quasi mit ihm zusammen dann öffnet für solche Themen und dass das so ein Hotspot für diese Debatten wird. Und gleichzeitig sie als Protestantin, das ist auch in der Gesellschaft überhaupt nicht selbstverständlich. Es gab zwar in der Bundesrepublik Ehen zwischen Juden und Protestanten oder Katholiken. Viele von denen hatten aber den Krieg überlebt und die jüdischen Partner dieser Ehen waren sozusagen geschützt gewesen durch die Ehe. Das heißt, es gibt dieses Phänomen nach 1945 in den jüdischen Gemeinden überall und durchaus, weil die sozusagen überleben konnten in dieser Konstellation. Aber dass jetzt jemand neu lange nach dem Faschismus zusammenfindet, ist schon auch bemerkenswert. Ist nicht etwas, was in der Zeit so oft passiert, meines Wissens. Und von daher, ja, steht es auch sozusagen, also ist mit diesem Mord eben auch, das eine ist eben ein antisemitischer Mord, aber es ist auch eine Attacke auf diese Suche nach einer Form des Zusammenlebens, würde ich sagen.
Wir fragen in diesem Podcast ja danach, wie Erinnern an rechte Gewalt aussieht, zum Beispiel mit Blick auf Jahrestage, wenn sich diese Taten also jähren. Was man lernen kann im Zuge dieses Erinnerns und in der Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist, wie das Erinnern aber auch aussehen sollte, um das in den Blick zu nehmen, was da passiert ist. Wie das Erinnern aussieht, was die Initiative in Erlangen dazu beiträgt, dazu haben die Studierenden an den beiden Hochschulen ebenfalls recherchiert und wir hören noch einmal in eine Sequenz hinein.
Die Ermittlungen im Erlanger Doppelmord gingen in den ersten Monaten des Jahres 1980 in eine gänzlich falsche Richtung. Shlomo Levin wurde eine Agententätigkeit unterstellt und israelitische Gemeindemitglieder wurden verdächtigt. Zu Unrecht. Die Medien und die Ermittlungsbehörden bezeichneten Shlomo Levin als nicht vertrauenswerte Person. Inzwischen ist er als Person in der öffentlichen Debatte rehabilitiert. Die damaligen behördlichen und öffentlichen Reaktionen waren allerdings verheerend.
Es ändert natürlich nichts dran, dass das, was wahrscheinlich auch Folge dieser Diffamierungen war, also gesellschaftliche Entsolidarisierung und zunehmendes Vergessen des Attentats, nicht mehr zurückgenommen werden kann.
Die Initiative Kritisches Gedenken engagiert sich für die Aufarbeitung des antisemitischen Attentats. Seit 2019 wird damit endlich überregional an Shlomo Levin und Frieda Pöschke erinnert. Auch um Parallelen zwischen dem antisemitischen Doppelmord im Jahr 1980 und dem Antisemitismus der Gegenwart aufzuzeigen.
Wir hatten einfach den Eindruck, dass es wichtig ist, dass der Fall in Erlangen und darüber hinaus nicht mehr in Vergessenheit geraten kann. Und dazu gehört für uns halt auch, dass der politische Hintergrund thematisiert wird, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung thematisiert wird und vor allem der Gegenwartsbezug. Also was hat diese Tat von 1980 eigentlich mit heute zu tun?
Die Initiative Kritisches Gedenken will daran erinnern, dass es sich bei rechten Morden nicht um Einzelfälle handelt. Sie sind Teil einer langen Geschichte rechten Terrors und das Resultat einer rassistischen, antisemitischen Normalität.
Und das bedeutet, oder daraus kann man schließen, das zeigt die Geschichte und sozusagen die Theorie, dass diese Gesellschaft, so wie sie verfasst ist, immer wieder rechte Morde wie den in Erlangen und viele andere hervorbringen wird und dass es in ihr auch immer die Tendenz geben wird, die Betroffenen danach allein zu lassen, ihre Forderungen zu missachten und halt auch die Opfer zu vergessen.
Wie sieht das Gedenken an Shlomo Levin und Frida Pöschke aus? In Erlangen, dem Ort des Verbrechens, entschied man sich im Dezember 2010, eine Grünanlage am Bürgermeistersteg in Levin-Pöschke-Anlage umzubenennen. Zum 40. Jahrestag ihrer Ermordung legten der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann Kränze am Grab von Frida Pöschke nieder. Sie mahnten, jene Menschen nicht zu vergessen, die sich gegen rechten Terror stellten. Außerdem stellt der Bürgermeister in einer Videobotschaft heraus:
Wir gedenken daran und wir wollen auch nicht vergessen, dass rechte Netzwerke nach wie vor von hoher Bedeutung in unserer Gesellschaft sind. Wir sehen das ja mittlerweile beinahe jeden Tag. Die Zeit, das zu verharmlosen oder zu sagen, es ist jetzt 5 vor 12, die sind wirklich vorbei. Wir erleben rechten Terror in unserer Gesellschaft und es ist unsere Aufgabe, uns überall dem entgegenzustellen.
Was wir dagegen tun können, wusste nicht zuletzt jener Mann, den sein entschiedenes Engagement gegen Antisemitismus das Leben kostete. Die Initiative Kritisches Gedenken zitiert aus einer Rede Shlomo Levins:
Wir müssen versuchen, diese Menschen aufzuspüren, wo immer sie sind, und sie hinauszudrängen. Sie müssen in die Isolation gehen, sie müssen geschändet und geächtet werden. Wir müssen sie entdecken, wir müssen sie enthüllen und ihre Schandtaten und ihre Lügen aufzeigen. Die Menschen müssen aufwachen und sehen, welche Gefahr von diesen Faschisten wieder auf uns zukommt. Wir müssen ihnen das Handwerk legen.
Uwe, eine Frage an dich. In dem Einspieler wird stark betont, dass es so wichtig ist, zu sagen, was hat dieser Mord mit dem Heute zu tun? Was würdest du sagen, was hat das mit dem Heute zu tun?
Zum einen glaube ich, dass wir immer noch dazu neigen, Formen rechter Gewalt nicht so ganz ernst zu nehmen. So ein bisschen so wie, ja, das sind halt so ein paar betrunkene Jugendliche, die so Skinheads, die durch die Straßen gehen und irgendwie Blödsinn machen. Ich glaube, dass das immer noch eine weit verbreitete Annahme ist. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren oft ein bisschen verbessert, weil wir auch einfach gesehen haben im NSU, was für eine Dynamik diese vermeintlichen Skinheads also haben können. Das erscheint mir wichtig. Da erscheint mir auch die Motivationsstruktur Antisemitismus und Rassismus scheint mir auch sehr wichtig, dass man das wirklich auch ernst nimmt als eine politische Botschaft, die in die Gesellschaft getragen werden soll und die hinter diesen Gewalttaten steht. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das Gedenken an Levin und Pöschke wachzuhalten und auch der Opfer generell von rechter Gewalt ja Raum zu geben und dem auch vor Ort, aber auch gesamtgesellschaftlich ja das also sozusagen zu erinnern. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, dass wir vielleicht nicht unbedingt gesamtgesellschaftlich, aber dass auf der Ebene von Ermittlern und auf der Ebene von Polizeiarbeit sozusagen auch eine Art von historischem Gedächtnis aufgebaut wird dafür, dass es diese Taten eben gibt und wie die funktionieren und wie man die verstehen muss. Wenn ich mir angucke, wie jetzt zum Beispiel mit dem Lübcke-Mord umgegangen ist, dass man ja auch da wieder die Lehren ein bisschen aus dem NSU nicht gezogen zu haben schien, nämlich dass man auch da wieder erstmal Wochen brauchte, bis man das überhaupt gesehen hat. Ich weiß noch, dass wir hier im Institut schon nach wenigen Tagen darüber diskutiert haben, dass das ja offensichtlich das sein muss. Und also mir scheint, dass es da immer noch eine Art von Hemmnis auch gibt, das voll im Bewusstsein zu haben. Und also auf der Ebene des Ermittlergedächtnisses, wenn ich das so nennen darf, ist auch die Erinnerung an die Täter und an die Art und Weise, wie solche Taten passieren, eminent wichtig und auch etwas, was wir festhalten sollen. Damit wollen wir natürlich jetzt nicht unbedingt die Täter erinnern im biografischen Sinne, aber im Sinne dessen, was sie wollen und was sie tun und auch welche Erben sie vielleicht produzieren, müssen wir das, glaube ich, schon tun.
Jetzt hat ja dieser Bürgermeister doch vergleichsweise deutliche Worte gefunden. Und Anna, du hast vorhin gesagt, dass es eine doch, sagen wir, sichtbare Offenheit der Verantwortlichen in der Stadt gegeben hat für diese Erinnerungs- und Gedenkarbeit, aber auch gesagt, dass das sich vielleicht unterscheidet von anderen Stadtgesellschaften und den Verantwortlichen. Also wenn man an ja doch etliche Orte denkt, die sich einem öffentlich Sichtbaren erinnern, mehr oder weniger ganz verweigern. Gibt es aus eurer Sicht einen Grund oder wie würdet ihr das einordnen, dass es hier vielleicht eine größere Offenheit gibt für ein solches kritisches Gedenken?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe und vielleicht nochmal, um diese Offenheit einzuholen. Natürlich betrachten wir als Initiative das als was Positives, aber nichtsdestotrotz kritisieren wir quasi auch in einer gewissen Weise die Selbstdarstellung, die die Stadt in diesem Gedenken betreibt. Natürlich machen wir das auch in einer relativ komfortablen Position heraus, weil wir quasi Sachen kritisieren, die bestehen, aber als Initiative. Und deswegen heißen wir auch Initiative Kritisches Gedenken, war es uns immer besonders wichtig, quasi in Abgrenzung einer positiven Selbstdarstellung eines Kollektivs, sei es eine städtische Gemeinschaft, sei es ein nationales Kollektiv. Das bedeutet, dass für uns Gedenken quasi immer eine Selbstkritik beinhalten muss. Und wenn wir jetzt in der Stadtgesellschaft sehen, dass Gedenken eher dem Gegenteil, also quasi so einer Bestätigung des eigenen Kollektives dient, dann sehen wir das durchaus kritisch. Und deswegen glaube ich, dass eine Offenheit oder ein öffentliches Gedenken nicht per se einen kritischen Moment hat. Genau, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es ein Gedenken gibt. Genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Ambivalenz, mit der wir in Erlangen arbeiten. Und ich glaube, was vielleicht auch in Erlangen nochmal wichtig ist, ist, dass es 40 Jahre zurückliegt. Das heißt, dass es einfacher ist, daran zu erinnern und sich trotzdem gleichzeitig davon abzugrenzen und zu sagen, wir als Stadtgesellschaft haben daraus gelernt. Was ist natürlich Städten, sagen wir mal Hanau oder auch den Städten des NSU durchaus schwerer fällt, weil es halt einfach näher ist, sich quasi historisch davon abzugrenzen und über das Gedenken ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten.
Ich wollte nur ganz kurz, auch weil ich da mein selber zugeben muss, eine kritische Nachfrage auch an die Gesellschaft zu haben. Ich glaube, dass es uns manchmal aus historischen nachvollziehbaren Gründen in Anführungsstrichen etwas leichter fällt, öffentlich an jüdische Opfer zu erinnern, als an rassistische Mordopfer und rassistische Opfer von rechter Gewalt. Das ist in der Gesellschaft an vielen, vielen Stellen in der Bevölkerung viel umstrittener. Und deswegen tun sich auch Stadtobere in Hanau und in anderen Orten, zum Beispiel NSU ist jetzt ja auch schon eine ganze, also viele der Taten sind auch schon fast 20 Jahre oder einige sind auch schon fast 20 Jahre her, tun sich aber an diesen Orten noch viel, viel schwerer. Ich will hier überhaupt nicht eine irgendwie Opferkonkurrenz aufmachen, aber ich glaube, wir müssen uns auch ehrlich machen, dass die Gesellschaft unterschiedliche Probleme, ein unterschiedliches Problembewusstsein bestimmten Gruppen gegenüber hat. Und da ist es manchmal hilfreich oder einfacher in gewisser Hinsicht, an jüdische Opfer zu erinnern, auch weil man ja sagt, das haben die Nazis ja schon gemacht und das war schon ganz, ganz schrecklich und ich teile das alles, aber es ist eben im Schatten dessen oft sehr viel schwieriger noch. Also es gibt zum Beispiel überhaupt keine Erinnerung an die beiden Flüchtlinge, soweit ich weiß, so gut wie keine an die beiden Flüchtlingsopfer des Brandanschlages in Hamburg aus dem gleichen Jahr. Die vietnamesischen. Also ich will damit sagen, wir können das auch kritisch sehen, was wir da wie betreiben.
Eine kleine Fußnote nur an der Stelle und auch sozusagen eine Würdigung der Arbeit von Rise and Shine, die eine wunderbare Podcast-Folge gemacht haben zur Halske-Straße und die dafür auch einen Grimme Award bekommen haben.
Darf ich da kurz nochmal einhaken?
Klar.
Uns als Initiative und ich glaube auch anderen Initiativen, die gedenken, ist immer sehr wichtig, die Namen zu nennen, weil ich sie gerade hier habe. Die zwei Personen, die am 22. August in der Halske-Straße in Hamburg bei einem Brandanschlag ums Leben gekommen sind, hießen Nguyen Ngoc Chau und Doan Lan.
Vielen Dank, Anna, für die Nennung der Namen, die ja im Sinne von Say Their Names immer wieder wichtig ist. Und wer mehr recherchieren will, unter INI Halske Straße finden sich weitere Informationen im Netz.
Ich wollte nochmal auf diese, sagen wir mal, Einschätzung zurückkommen, dass es hier jedenfalls in gewissem Rahmen ein naheliegenderes Erinnern gibt. Aber offenbar ist es ja so gewesen, dass dann doch über eine längere Zeit nicht daran erinnert worden ist. Also diesen Automatismus würde ich sozusagen in so einer Gradlinigkeit nicht sehen, aber ich glaube, es ist ein Aspekt auf jeden Fall, über den man nachdenken muss. Mich würde nochmal interessieren, wie jetzt das konkrete Erinnern denn aussieht von der Stadt. Was organisiert die Stadt? Und vielleicht auch, wie positioniert sich dann die Initiative dazu? Gibt es vielleicht gemeinsame Aktivitäten noch?
Also ein öffentliches Gedenken gibt es erst seit 2010, was nicht zufällig auch ein Jubiläumsjahr ist, und ich glaube, dass viel städtisches oder staatliches Gedenken immer mit so Jubiläum arbeitet. Eine Sache, die wir als Initiative auch kritisieren, weil wir glauben, dass es eine anhaltende Auseinandersetzung eben mit rechten Terror braucht. Genau, seit 2010 gibt es relativ zentral eine Parkanlage, die früher Bürgermeistersteg hieß, die heute Levin-Pöschke-Anlage heißt. 2010 gab es eigentlich erst nur ein Straßenschild, wo Levin-Pöschke-Anlage drauf stand. Das wurde dann aufgrund von Kritik 2015 nochmal erweitert um eine Tafel, die darauf hingewiesen hat, wer die Personen waren und dass sie ermordet wurden. Aber auf beiden dieser Hinweistafeln fehlt bis heute der Grund, die Strukturen, die dahinter stehen. Also quasi rechte Gewalt oder rechter Terror taucht in diesem öffentlichen Gedenken nicht auf.
Aber taucht denn Antisemitismus, also wenn da gesprochen wird, wird über Antisemitismus gesprochen? Also das ist ja sozusagen jetzt der zentrale Kontext, in dem diese Gewalttat, die ja tatsächlich in der Umsetzung auch eine Hinrichtung war, vergleichbar mit den Morden des NSU. Also insofern auch das sozusagen ein bestimmtes Profil. Das Thema Antisemitismus spielt keine Rolle in dem Erinnern?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Mhm. Also ich glaube, in Erinnern schon, also insofern, dass wenn jetzt zum Beispiel der Oberbürgermeister eine Rede hält, dann geht es da schon um Rassismus und Antisemitismus. In dem öffentlichen Gedenken, also quasi das, was öffentlich einsehbar ist, spielt es keine Rolle. Da wird von, ich glaube, nicht bekannten Tätern, vielleicht nicht der Wortlaut, aber es wird nicht klar benannt, was der Hintergrund der Tat ist.
Was ihr fordert, das hören wir vielleicht nochmal in dem Einspieler.
Nach der Ermordung von Schlomo Levin und Frieda Pöschke dauert es 30 Jahre, bis durch die Einweihung der Levin-Pöschke-Anlage, wo wir gerade stehen, die Namen der Ermordeten erstmals im Stadtbild sichtbar gemacht wurden. Doch bis heute trägt der Gedenkort eher zur Entpolitisierung der Tat bei als zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus oder rechtem Terror. Das ist kein zufälliges Versäumnis, sondern ein strukturelles Problem, dem wir als AntifaschistInnen seit beinahe 10 Jahren versuchen zu begegnen. Wer waren Schlomo Levin und Frieda Pöschke? Wer hat sie ermordet? Weshalb wurden sie ermordet? Wie hat die Gesellschaft darauf reagiert? Wer wurde für diesen Mord verurteilt? Warum kennen heute so wenige ihre Namen? Wieso hat es so lange gedauert, ein Gedenken zu etablieren? Aus welchem Grund konnte man am Gedenkort so lange nichts über sie und die Umstände ihres Todes erfahren? Handelt es sich um einen Einzelfall? Kann das, was mit ihnen geschehen ist, wieder passieren? Hat dieser Vorfall etwas mit der Gegenwart zu tun oder sogar mit mir selbst und meinem Umfeld? All diese Fragen und viele mehr kann man sich stellen, aber an der Levin-Pöschke-Anlage erhält man darauf keine Antwort. Deshalb fordern wir eine würdige Neugestaltung des Gedenkorts, bei der die Geschichte von Frieda Pöschke und Schlomo Levin ebenso berücksichtigt werden wie der politische Tathintergrund und der gesellschaftliche Umgang. Ein würdiger Gedenkort muss der Beginn einer Auseinandersetzung sein können und nicht deren Ende. Doch noch viel mehr als dieser einzelne Gedenkort muss sich etwas am Gedenken und Erinnern in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft selbst ändern.
Wie sind die Chancen dafür, dass das passiert in Erlangen? Also finden solche Anforderungen an ein angemessenes Gedenken und Erinnern, gibt es da Resonanz in der Stadtgesellschaft bei Teilen? Wie würdest du das beschreiben?
Die gibt es. Also aktuell gibt es einen Antrag aus einer Stadtfraktion, die quasi den Gedenkort überarbeiten möchte. Was genau da rauskommt, das wissen wir nicht. Ja, dementsprechend können wir gespannt sein. Ich glaube, uns ist es wichtig, dass dieser Gedenkort vor allem kein abgeschlossener Ort ist, weil wir uns genau dem entgegenstellen, dass quasi, jetzt gibt's ein Gedenken, jetzt können wir quasi einen Schlussstrich ziehen. Und für uns sollte quasi dieser Gedenkort eigentlich erst so der Anfang der Auseinandersetzung darstellen, wie man das natürlich irgendwie künstlerisch schafft. Das können wir nicht sagen, das ist auch irgendwie nicht unsere Aufgabe. Aber wir sind auf alle Fälle sehr gespannt und sind weiter dabei, das kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch uns in unserer Arbeit nochmal zu hinterfragen und zu gucken, wie weiter nach 40 Jahren, wie weiter im Gedenken, im Erinnern an Schlomo Levin und Frieda Pöschke.
Nur ganz kurz, die Anlage ist ja zum 30. Jahrestag entstanden. Also es gab durchaus einige Pläne, die meines Wissens aber vor allem auf ein paar Veranstaltungen hinausgelaufen sind bei dem 40. Jahrestag. Davon ist aber viel eben wegen der Pandemie, hat nicht stattgefunden und ist dann online zu so einem Gedenkauftritt quasi im Netz, hat dazu geführt. Daraus haben wir ja auch die Rede von dem Oberbürgermeister gehört. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass auch, also zumindest in meiner Community auf Facebook und an anderen Orten, dass er auch Effekte hatte. Also es ist schon nochmal zum 40. Jahrestag. Ich verstehe völlig, warum man diese Jahrestag-Logik blöd finden kann. Aber es ist natürlich sowas Ritualisiertes und dann schafft es aber eben doch bei bestimmten Leuten Aufmerksamkeit. Damit muss man aber natürlich weiter dran arbeiten. Ich wollte das Buch auch zum 40. Jahrestag eigentlich fertig haben, aber Pandemie kam dazwischen.
Dann hoffen wir, dass das Buch als auch die großartige Arbeit der Initiative vor Ort einen Beitrag dazu leisten kann und weiterhin wird, dass öffentlich gedacht wird an Schlomo Levin und Frieda Pöschke und natürlich auch an die Strukturen, die das möglich gemacht haben und die Kritik an eben diesen Strukturen. Ganz herzlichen Dank für euer Kommen und eure Bereitschaft zu wirken an diesem Podcast. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Auch.
Danke.
Dieser Podcast entstand im Rahmen von Doing Memory, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
Redaktion Tanja Thomas, Fabian Virchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion Grasshopper Kreativ. Moderation Tanja Thomas und Fabian Virchow. Begleitmusik Martin Pfeilsticker und Pia Fruth.
Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf produziert.
In dieser Folge waren daran beteiligt Caroline Wenzel, Jana Machacek, Luisa Simon, Julia Glass, Jörg Müller und Daniel Jakob. O-Tongeber Sebastian Wehrhahn. Sprechende Pia Fruth und Daniel Jakob.
In der kommenden Woche sprechen wir über Samra Ertan, Aktivistin und Poetin. Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.